Deutschlandfunk Kultur heute.
Geschichtsdeutung ist logischerweise immer eine Angelegenheit derjenigen, die nach den Geschehnissen darauf schauen. Im Rahmen unserer Gesprächsreihe Nah und Fern geht es heute darum, wie eigentlich die sogenannte deutsche Frage, die Einheitsfrage, in den letzten 150 Jahren behandelt wurde. Also seit der Ausrufung des Deutschen Kaiserreichs 1870-71, als aus der Kleinstaaterei ein Nationalstaat entstand. Das passierte nicht gewaltfrei, was die Notwendigkeit von Propaganda, von einem positiven Bild dieses neuen Nationalstaates wahrscheinlich erhöhte. Beispielhaft dafür steht das Gemälde von Anton von Werner, der den Moment der Kaiserproklamation nach dem Deutsch-Französischen Krieg im Spiegelsaal zu Versailles ziemlich pompös darstellte. Ich habe den Historiker Tilman Bendikowski gefragt, was haben diese Einheit, die ja schon recht fern ist, und die vor 30 Jahren miteinander zu tun?
Diese beiden historischen Ereignisse, auch wenn sie weit auseinander liegen, berühren beide diesen zentralen, kaum zu überschätzenden Begriff von der Einheit, von der deutschen Einheit. Und beide sind sozusagen positive Ereignisse in unserer Erinnerung. Also die deutsche Nationalgeschichte hat ja nicht viel Positives zu bieten, wenn wir an das 19. und 20. vor allen Dingen an das 20. Jahrhundert denken. Aber 1990, der Vertrag über die deutsche Einheit, sagen, das ist sozusagen ein positives Beispiel und es ist sozusagen positiv konnotiert. Genauso wie 1870-71 diese Reichsgründung bislang ja immer auch als, naja, der bessere Teil der deutschen Nationalgeschichte galt. Also das Positive in Erinnerung, das verbindet beide Ereignisse.
Wenn wir jetzt mal an die Bilder des Mauerfalls denken, an Menschen aus Ost und West, die sich in den Armen lagen, da konnte man damals, um mit Willy Brandt zu sprechen, wirklich denken, dass da zusammenwächst, was zusammengehört. Deutschland und Deutschland waren sich auch nach Jahrzehnten der Trennung immer noch ganz nah. So sah es jedenfalls aus, wenn man die Fernsehbilder von damals sieht. Und auch, wenn man dieses bekannte Gemälde von Anton von Werner, von der Kaiserproklamation in Versailles sieht, hat man eigentlich den Eindruck, sofort den Eindruck, das war ein ganz glorioses Ereignis. Also das bringt uns natürlich das Ereignis in beiden Fällen auch näher. Ist das wirklich wahr?
Wenn wir dieses, da wächst was zusammengehört, ein bisschen differenzierter betrachten, klappt es vielleicht. Also die Deutschen waren ja nie die Deutschen. Das war ja kein monolithisches Gebilde, sondern die Deutschen waren immer unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Konfessionen, Religionen. Ja, von daher konnte man eigentlich 1990 nicht erwarten, dass wir jetzt einen Nationalstaat sozusagen haben, wo alles identisch ist. Und 1871, das Gemälde, was die ansprachen, dort Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles. Das ist natürlich Geschichtskitsch oder Geschichtspornografie, wenn Sie wollen. Das suggeriert eine Einheitlichkeit, die es damals gar nicht gab. Also nicht nur die süddeutschen Länder hatten große Vorbehalte, sondern dieser Reichsgründung gingen ja auch Gewaltakte, also vor allem der Krieg von 1866 voraus, in dem Preußen unter anderem das durchaus respektable Königreich Hannover zerschlagen und annektiert hatte. Das heißt, die Gewaltandrohung gegen andere Deutsche gehörte zu dieser Reichsgründung dazu. Deshalb war es keineswegs so, dass alle begeistert in dieses neue Reich eintraten.
Sie sagen ja eigentlich, dass der Föderalismus, der heute auch wieder doch oft auch beklagt wird, gerade in Corona-Zeiten mit unterschiedlichen Regelungen, dass der eigentlich eine ganz gute Sache ist. Also dass sozusagen es gar nicht diese künstlich hergestellte Nähe des Nationalstaates, des einheitlichen Nationalstaates braucht, sondern dass es, um es jetzt mal so auszudrücken, durchaus eine ganz gute Sache ist, wenn es da sowas wie Ferne gibt in Form von einzelnen kleineren Staaten.
Ja, also ich bin in der Beschäftigung mit diesem Thema zu einem glühenden Anhänger des deutschen Föderalismus geworden. Ich habe gesehen, was in der Geschichte sozusagen möglich war. Das reicht bis ins Mittelalter zurück. Sagen die deutschen Länder und die deutschen Fürsten mit ihrem Wahlkönigtum, das alles wurde uns immer als Nachteil verkauft. Man kann das wirklich auch als Vorteil und als plurales Land interpretieren, wo sozusagen in der Konkurrenz um die besseren Konzepte gute Politik gelingt. Und das ist ja auch nach 1990 der Fall. Wir haben ja föderale Strukturen in der Bundesrepublik und deren Überlegenheit zeigen sich unter anderem jetzt in der Corona-Krise. Die Verantwortung in den Ländern, die Verantwortung vor Ort bei zugegebenermaßen immer mal wieder einigen Ausfällen, funktioniert er in einem sehr guten Maße. Deutschland ist kein zentralistischer Nationalstaat. Wir können für Europa lernen, dass dieses Europa, dieses einige Europa, eben auch nur föderal, regional funktioniert. Das erfordert von uns aber, von uns Europäern, wie es auch von uns Deutschen es immer verlangt hat, ein großes Maß an Fähigkeit, föderale Strukturen auch auszuhalten und gut zu finden.
Ich würde gerne, Herr Bendikowski, einmal auch auf Nähe zur aktuellen Geschichte eingehen, dabei aber doch noch mal in die Ferne gehen, nämlich ins Jahr 1871 zum 18. Januar. Bei der Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles, wir haben eben schon drüber gesprochen. Und da gibt es eine tatsächlich interessante Form von Nähe in Form von vier Zuschauerinnen, die wir in diesem Bild von Anton von Werner nicht sehen. Was ist das für eine Nähe?
Ja, das ist also eine kleine Anekdote, die bisher kaum beachtet wurde, dass während der Kaiserproklamation tatsächlich vier deutsche Krankenschwestern sich hinter den Fahnenträgern, die Sie, sagen wir sich vorstellen, links im Bild sehen, hinter dem roten Vorhang verborgen haben, die dort zur Pflege deutscher verwundeter Soldaten eingesetzt waren. Die schleichen sich während dieser Proklamation tatsächlich in diesen Spiegelsaal von hinten, sagen durch den Vorhang hinter die Fahnenträger und erleben aus nächster Nähe die Kaiserproklamation mit. Und eine dieser vier Krankenschwestern, Sarah Hahn, schreibt später in einem Brief nach Hause, wie sie diese Proklamation empfunden hat, wie sie sie wahrgenommen hat. Und das ist natürlich eine wunderbare Quelle, sozusagen, wenn man ein historisches Großereignis sozusagen auch nochmal herunterdeklinieren will in die Beschreibung der Zeitgenossen. Sowas macht natürlich großen Spaß.
Schreibt sie denn etwas anderes als das, was wir auf diesem Bild sehen? Also konterkariert sie dieses Bild auch etwas?
Sie beschreibt vor allen Dingen den Kaiser mit seiner Stimme und seiner tränenerstickten Stimme und sie kommt nicht zu einem kritischen Urteil über die Gesamtlage der deutschen Nation. Das ist von der Krankenschwester in dem Moment vielleicht auch nicht zu erwarten, aber sie beschreibt sehr schön die Personen, die dort auftreten und das macht für uns das Bild ein wenig lebhafter, das wir von diesem Moment haben und anschaulicher auf jeden Fall.
Im Grunde genommen bringt sie uns das Bild dann doch nochmal zumindest menschlich ein bisschen näher, oder?
Sie bringt uns das Bild näher, wobei, wenn wir mit nah und fern auf dieses Bild schauen, müsste uns eigentlich heute was ganz anderes einfallen. Nämlich, dass diese Menschen, die auf diesem Bild zu sehen sind, an dem Ort überhaupt gar nichts zu suchen haben. Ja?
Weil also es Versailles ist, weil es Frankreich ist.
Ja, es ist nicht nur Frankreich, nicht nur Versailles, es ist das Krönungsschloss der französischen Könige, Ludwig der 14., der Sonnenkönig. Das ist Katholizismus, das ist sozusagen prunkvolles Leben. Und ich würde sagen, es ist ein bisschen so, als wenn die Verwandten aus der Ferne plötzlich zu Besuch kommen, sich alles anschauen, unter den Nagel reißen, sie besetzen ja dieses Land. Und dann gucken die sich alles an, völlig ohne Scham. Dann fassen sie auch alles an, räumen auch alles hin und her, wie es ihnen passt. Sie müssen ja sehen, dieser Spiegelsaal, da wird ja auch ein protestantischer Gottesdienst gefeiert an diesem Tag. Und dazu wird ein Feldaltar aufgestellt. Und in dem Spiegelsaal sind dann so lauter Sachen, die der Protestant gar nicht sehen möchte bei seinem Gottesdienst. Also eine nackte Göttin sozusagen in Figuren oder Ähnliches. Da müssen jetzt Grünpflanzen davor gestellt werden, damit es nicht so peinlich aussieht. Kurzum, diese Deutschen, die an diesem Tag sich dort im Spiegelsaal tummeln, die sind wirklich fern. Die haben in ihrem protestantischen Feldgrau sozusagen an diesem Ort eigentlich gar nicht zu suchen. Und eigentlich ist es eine ausgesprochen peinliche Situation, die überdies auch eine politische Demütigung für das französische Volk darstellt.
Wenn wir jetzt nochmal den ganz großen Bogen spannen, Herr Bendikowski, 150 Jahre deutsche Frage wird es ja eben auch genannt. Also wenn es um Einheitsfragen geht, das ist eine Frage, die sich durch die ganze deutsche Geschichte zieht. Natürlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Das wurde bei der Potsdamer Konferenz auch nochmal verhandelt. Ist das eine Frage, wo wir vielleicht heute aus der Nähe doch nochmal in die Ferne gucken sollten, um zu gucken, was können wir eigentlich daraus lernen, wie das damals 1871 abgelaufen ist?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Der Blick 150 Jahre zurück zeigt, wie eigentlich auch 30 Jahre zurück, dass die Einheit nicht allein des Glückes Unterpfand ist. Vielleicht wäre es den Deutschen besser gegangen, wenn sie nicht ständig auf diese Einheit geguckt hätten, wie das Kaninchen auf die Schlange. Ja, die Deutschen konnten gute Nachbarn sein ohne eine Einheit. Sie konnten auch friedlich miteinander leben ohne einen deutschen Nationalstaat. Sie konnten mit der ganzen Welt Handel treiben ohne einen geeinten Nationalstaat. Das alles ist möglich ohne diese Form der Einheit. Und das haben wir ein wenig vergessen. Deutschland war immer schon mehr als die deutsche Einheit. Es hatte immer schon mehr zu bieten. Politisch, kulturell, gesellschaftlich war Deutschland immer mehr als das, was wir deutsche Einheit nennen. Vielleicht können wir uns daran erinnern, wenn wir jetzt über Einheit nachdenken.
Der Historiker Tilman Bendikowski über ein bisschen mehr Gelassenheit in Einheitsfragen. Die Gespräche unserer Reihe Nah und Fern können Sie übrigens auch gesammelt auf unserer Website nachhören.